Wenn ihr Bibel braucht, wir haben hinten welche stehen, wenn ihr eure eigene mitgebracht habt. Wir lesen gemeinsam durch die Könige von Israel und Juda und wir wollen sehen, was wir aus ihrem Leben lernen können. Das geeinte Reich Israel und Juda zusammen unter einem König, da gab es drei Könige. Ne? Erster König war der König Saul, das war ein Mann, der hatte kein Herz für Gott. Dann kam der König David, von ihm wird gesagt, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Nicht, dass er ein perfekter Mann war, aber er hatte nie Götzen. Er hat gelebt und manchmal auch gesündigt vor seinem Gott, aber dann hat er auch wieder Buße getan. Aber er war ein Mann nach Gottes Herzen. Und dann kam Salomo. Er war ein Mann mit einem geteilten Herz. Und dieses geteilte Herz hat zu einem geteilten Reich geführt. Das haben wir letztes Mal gesehen. Wir haben uns den Sohn von Salomo angesehen, Rehoboam. Und er hat zwei Stämme bekommen. Und heute wollen wir uns dessen Konkurrenten ansehen, den Jerobeam. Er wurde König über das Nordreich, über Israel, über die restlichen 10 Stämme. War auch ein Mann mit großen Verheißungen. Ich möchte gerne nochmal ein bisschen zurückgehen ins Kapitel 11 und da sozusagen die Vorgeschichte lesen, dass wir den Hintergrund haben für sein Leben und seine Herrschaft. Das ist noch zu der Zeit, als Salomo gelebt hat und König über Israel war. Da ist es ab Vers 28, der Mann Jerobeam aber war ein vermögender Mann und als Salomo sah, dass der junge Mann gute Arbeit leistete, da bestellte er ihn zur Aufsicht über alle Lastarbeiter des Hauses Josef. Und es geschah in jener Zeit, als Jerobeam einmal aus Jerusalem hinausging, da traf ihn der Prophet Ahia, der Silonit, auf dem Weg. Der hatte sich mit einem neuen Mantel bekleidet. Und als sie nun beide allein auf dem Feld waren, da fasste Ahia den neuen Mantel, den er anhatte, und zerriss ihn in 12 Stücke und sagte zu Jerobeam, nimm dir 10 Stücke. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will das Königreich aus der Hand Salomos reißen und will dir die 10 Stämme geben. Aber der eine Stamm soll ihm weiterhin gehören, um meines Knechtes Davids willen und um Jerusalems willen, der Stadt, die ich erwählt habe aus allen Stämmen Israels. Denn sie haben mich verlassen und haben sich niedergeworfen vor Astarte, der Königin der Sidonier, vor Chemosh, dem Gott der Moabiter, und vor Milkom, dem Gott der Söhne Ammon, und sind nicht auf meinem Weg gegangen, dass sie getan hätten, was recht ist in meinen Augen. Und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen hat er nicht bewahrt, wie sein Vater David. Doch ich will aus seiner Hand, das heißt aus der Hand Salomos, das ganze Königreich nehmen, will nicht das ganze Königreich nehmen, sondern will ihm zum Fürsten einsetzen alle Tage seines Lebens, um meines Knechtes Davids willen, den ich erwählt habe, der meine Gebote und meine Ordnung bewahrt hat. Aber aus der Hand seines Sohnes will ich das Königreich nehmen und es dir geben, die 10 Stämme. Und seinem Sohn will ich einen Stamm geben, damit mein Knecht David alle Tage eine Leuchte vor mir hat in Jerusalem, der Stadt, die ich mir erwählt habe, um meinen Namen dort niederzulegen. Dich aber will ich nehmen, dass du als König über alles herrschst, was deine Seele begehrt, und du sollst König über Israel werden. Und es wird geschehen, wenn du auf alles, was ich dir gebiete, hörst und auf meinen Wegen gehst und tust, was recht ist in meinen Augen, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, wie mein Knecht David getan hat, dann werde ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es für David gebaut habe. Und ich werde dir Israel geben und werde die Nachkommenschaft Davids um dieser Sache willen demütigen, doch nicht für immer. Also, weil Salomo Götzendiener geworden ist am Ende seines Lebens, wegen der vielen ausländischen Frauen, die er geheiratet hat, die haben ihn verführt, fremde Götter anzubeten, nimmt Gott das Reich von ihm weg und lässt seinem Sohn gerade noch einen Stamm heißt es hier, wir wissen, es waren zwei, Juda und Benjamin. Benjamin ist aufgegangen in dem Stamm Juda. Und hier haben wir den Jerobeam, ein Mann, könnte man sagen, aus dem mittleren Management im Reich von Salomo. Und Gott kommt zu ihm durch den Propheten und sagt, ich habe dich zum König angesetzt, über 10 Stämme. Wieder ein Mann, der Riesenverheißung hat von Gott. Gott sagt ihm, wenn du mir treu nachfolgst, dann werde ich dir eine Dynastie bauen. Dann kannst du König sein und deine Nachkommen für immer, beständig, wenn du nur treu mit mir lebst. Wieder ein Mann hier, der riesige Verheißungen hat und wie wir sehen werden, der sie weggeschmissen hat. Und Salomo suchte Jerobeam zu töten. Jerobeam aber machte sich auf und floh nach Ägypten zu Schishak, dem König von Ägypten. Und er war in Ägypten bis zum Tod Salomos. Und dann letzte Woche haben wir gesehen, als Salomo gestorben war und die Ältesten, die Leiter von Israel, sich versammelt haben, um seinen Sohn Rehobeam zum König zu machen. Da kommt der Jerobeam zurück und wird sozusagen zum Sprecher der Leiter Israels. Und sie sagen zu Rehobeam, mach uns das Leben leichter, als sein Vater es getan hat. Der hat es abgelehnt und die Israeliten haben rebelliert gegen ihn. Das heißt, eben genau diese 10 Stämme. Und Jerobeam ist zum König über sie geworden. Und wir nehmen die Geschichte jetzt auf im Kapitel 12, im Vers 26. Oder 25, fangen wir da an. Da wird uns noch gesagt, Jerobeam baute Sichem auf dem Gebirge Ephraim aus und wohnte darin. Und von dort zog er fort und baute Pnuel aus. Also er hat sich seine Hauptstadt im Nordreich in Israel gewählt. Und dann lesen wir in Vers 26, und Jerobeam sprach in seinem Herzen, jetzt wird das Königtum an das Haus David zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufzieht, um im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zuzubereiten, dann wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehobeam, dem König von Juda. Mich aber werden sie erschlagen und sich zu Rehobeam, dem König von Juda, zurückwenden. Also, wir haben zwei Reiche, das Nordreich Israel, über das Jerobeam jetzt König ist, und dann das Südreich Juda. Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. In Jerusalem stand der Tempel. Da fand die Anbetung Gottes statt. Und dorthin zum Tempel mussten dreimal im Jahr alle Männer Israels ziehen, um Gott anzubeten zu den drei wichtigsten Festen. Und das ist die Überlegung jetzt von Jerobeam. Mann, wenn jetzt alle Leute hier aus meinem Nordreich jedes Jahr hinunterziehen, ins Südreich nach Juda, um dort Gott anzubeten, dann wird über die Zeit, werden sie ihr Herz wieder an Jerusalem binden und vielleicht denken, naja, so schlimm war das gar nicht, vielleicht ist der Rehoboam ja zur Besinnung gekommen, hat sich ein bisschen überlegt und vielleicht werden sie doch wieder zu ihm zurückkehren. Und das ist seine Angst. Und ich denke, rational betrachtet war die nicht unbegründet, oder? Das war durchaus logisch, ein vorstellbares Szenario, was er sich hier vorgestellt hat. Frage ist, was macht er jetzt? Vielleicht kennt ihr solche Situationen in eurem Leben. Gott hat zu euch gesprochen. Wir haben Gottes Wort, wir haben Verheißungen in Gottes Wort. Und dann kommen Situationen in unser Leben, die schwierig sind. Herausforderungen. Die vielleicht diese Verheißung, die Gott gegeben hat, in Frage zu stellen scheinen. Was macht ihr dann? Eine Krise hier, ne? Die Leute laufen weg von ihm. Was macht ihr? Jerobeam hat zwei Möglichkeiten. Er kann dem Herrn vertrauen, sagen, Gott, du hast mir die Verheißung gegeben, solange ich dir treu bin, wirst du mir eine Dynastie bauen. Das war die Verheißung. Und das wäre das Richtige gewesen zu tun. Wie gesagt, es geht hier immer um Treue, Gott treu zu sein. Das ist der Schlüssel für siegreiches Leben oder Schlüssel für Erfolg, geistlich gesehen. Was machen wir? Sagen wir, okay Gott, ich habe dein Wort, ich habe deine Verheißung, da stelle ich mich drauf, daran halte ich mich fest. Du wirst dich darum kümmern, ich weiß zwar nicht wie, aber Gott, du stehst zu deinem Wort. Das wäre das eine, was Jerobeam hätte tun können. Aber was macht er? Er wird panisch und er fängt an, aus eigener Kraft eine Lösung zu schnitzen. Im Fleisch, biblisch gesprochen. Kennt ihr das? Ich kenne das. Ich denke, jeder von uns kennt das. Wenn die Dinge eng werden, wenn es brenzlig wird, oh Mann, wie kann ich das Problem lösen? Die Leute laufen weg von mir, wie kann ich sie an mich binden? Wie kann ich sie im Nordreich behalten? Und das ist die größte Sünde von Jerobeam. Sieht hier in Vers 28, so beschloss denn der König zwei goldene Kälber, oder vielleicht sind das Stierbilder, das ist verächtlich, hier von Kälbern spricht, zwei goldene Kälber anfertigen. Zum Volk aber sagte er, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Kommt euch das bekannt vor? Ist das, was Aaron gesagt hat? Genau dieselben Worte. Als Mose oben auf dem Berg war, das Volk ein bisschen nervös geworden ist, Aaron sagt dieselben Worte. Der Jerobeam hat sich das nicht selbst ausgedacht. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere gab er nach Dan. Diese Sache aber wurde zur Sünde. Und auch das Volk zog vor dem einen her bis nach Dan. Also das ganze Volk wird jetzt zu Götzen dienen oder zumindest beten sie den Herrn auf falsche Art und Weise an. Ne? Eigentlich, was er sagt, ist diese Stierbilder oder diese Kalbsbilder, das ist eine Repräsentation von Gott. Das ist, was er sagt. Er sagt ja nicht, dass es ein anderer Gott ist, aber das ist Yahweh. Das symbolisiert ihm natürlich Verstoß gegen das zweite Gebot. Auch baut er Höhenheiligtümer. Also noch weitere Heiligtümer zusätzlich, die noch näher an den Leuten waren und machte Priester aus dem gesamten Volk, die nicht von den Söhnen Levi waren. Also mach dich selbst zum Priester. Neue Bewegung. Jeder schnitzt sein eigenes Ding. Jerobeam gründet eine Staatsreligion, könnten wir sagen. Schnitzt sich seine eigene Religion. Und ich meine, rein politisch gesehen, ein kluger Schachzug, oder? Er gibt ihnen eine Alternative, dass sie nicht nach Jerusalem ziehen müssen, zu dem Tempel, sondern dass sie hier anbeten können, in ihrem eigenen Land. Und er macht es ihnen bequem. Er hat eines in Dan, eine Kalb in Bethel, nahe bei ihnen, dann gibt es auch die Höhenheiligtümer, die vielleicht am Hausberg vor der Haustür sind. Er macht es bequem für sie. Das ist eines der vielen Beispiele, wo Politiker versuchen, Religion für ihre Zwecke zu missbrauchen. Er macht Anbetung bequem. Die wahre Anbetung Gottes war nicht bequem. Die mussten dreimal im Jahr zum Tempel gehen, nach Jerusalem, weiter Weg. Mussten ihren Zehnten mitnehmen, Schafe, Opfertiere. Nach Jerusalem geht es bergauf, wie wir wissen. Mussten sich reinigen, das Tier schlachten. Und dann durften sie anbeten, Gemeinschaft mit Gott haben. Anbetung war nichts Bequemes, war nichts Einfaches. Gott hat nicht gesagt, ich mache es euch so einfach wie möglich. Aber ist es nicht so oft der Trend in der Gemeinde heutzutage? Ich denke, dieses ganze Seeker-friendly oder Sucher-freundliche Verhalten von Gemeinden. Leute, wir machen es euch bequem. Kommt rein, wir haben die bequemsten Stühle. Wissen wir, wer von euch dieses Buch von Rick Warren gelesen hat über Gemeinde mit Vision? Da beschreibt er, dass er anfangs von Haustür zu Haustür gegangen ist und im Prinzip alle Ungläubigen gefragt haben, was sie sich in der Gemeinde wünschen. Und dann so diese Idee, wir fragen die Ungläubigen, was sie sich wünschen, und dann bauen wir unseren Gottesdienst so, wie die das haben wollen, dass möglichst viele Leute kommen. Und wisst ihr was? Es funktioniert. Es funktioniert, die Leute kommen. Aber wie tief sind die geistlich? Du kannst dir große Menge anziehen. Hey, wir machen ein tolles Theater, bequeme Stühle, kurze Predigt. Ich spreche nicht über Sünde, ich spreche nicht über irgendwas, was die Leute vor den Kopf stoßt. Bisschen Unterhaltung, bisschen geistlichen Gedanken zum mit nach Hause nehmen. Und danach gibt es Kaffee und Kuchen für alle. Ist der Trend in der Gemeinde heutzutage. Schnitzen unsere eigene Religion. Ich sehe nicht in der Bibel, dass die Anbetung Gottes einfach war. Und ich meine, wie weit wollen wir gehen? Ne? Fragen die Ungläubigen, was sie in der Gemeinde haben wollen. Ich meine, die wollen nichts von Gottes Wort hören. Die wollen nicht geistlich konfrontiert werden. Die wollen nichts von Sünde hören. Wie weit wollen wir gehen? Sollen wir irgendwo Striptänzerinnen haben hier? Weil das den Männern der Welt gefällt? Wie weit wollen wir gehen? Aber das ist der Trend in der Gemeinde. Es soll bequem sein. Wir wollen Leute nicht durch geistliche Dinge, durch das Wort Gottes anziehen. Nicht die Wahrheit. Wir verwässern die Wahrheit, dass es bequem wird. Anbetung wird zu was Bequemen gemacht. Und das sehe ich nicht in der Bibel. Jesus hat gesagt, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das ist ganz was anderes, oder? Nicht wir suchen das, was bequem ist. Überhaupt diese ganze Idee Anbetung Gottes ist, wir kommen sonntags eine Stunde in den Gottesdienst, machen es uns bequem, hören uns eine kurze Predigt an und gehen wieder nach Hause. Ist das Anbetung? Ist das genug? Ist das alles, was Gott von uns verlangt? Ich glaube nicht, er will unser ganzes Leben. Wenn wir uns nicht selbst verleugnen, dann können wir Gott nicht anbeten. Das ist der Punkt. Wenn wir in Kompromiss leben wollen, dann sind wir eigentlich keine Anbeter Gottes. Nicht eine Stunde sonntags in der Gemeinde und dann lebe ich ohne Gott den Rest der Woche und lebe, wie es mir passt, gegen das, was Gott sagt, in seinem Gesetz, in seinem Wort. Und ich sage hier nicht, dass wir perfekt sind als Christen. Ich sage nicht, hey, theoretisch ja. Wenn wir jeden Moment völlig abhängig sind von Jesus, müssen wir nicht mehr sündigen. Aber wir werden immer wieder auf die Nase fallen. Ich rede nicht von dieser, gibt auch das, diese Heiligungsbewegung, die sagen, wir können hier perfekt werden in dieser Welt. Das behaupte ich nicht, aber wir wollen Gott ernsthaft nachfolgen. Mit ganzem Herzen, nicht mit geteiltem Herzen. Hin und her getrieben von jedem Wind, wie Jakobus sagt. Mit ganzem Herzen, volle Sache mit Gott machen. Das ist wahre Anbetung. Unser Leben ist nicht geteilt. Gemeinde, der Geistliche, eine Stunde sonntags und dann Säkulare in der Welt. Nee. Alles ist geistlich für Christen. Alles, was ich tue, kann Anbetung Gottes sein. Mein Job, Beruf ist Berufung, biblisch gesehen. Alles, was ihr tut, tut dem Herrn. Kolosser 3. Nicht den Menschen, sondern dem Herrn arbeiten wir. Alles, was wir tun, kann Anbetung sein. Und für uns Christen ist alles geistlich. Wenn es in Übereinstimmung mit seinem Wort ist. Einzige, was für uns nicht geistlich ist, ist, was Sünde ist, was gegen Gottes Wort ist. Bequemlichkeit. Sind wir bequem in unserem Gottesdienst, in unserer Nachfolge? Was bedeutet Gott anbeten für uns? Ich glaube, es beinhaltet viele Dinge, ist, dass wir Gott jeden Tag suchen. Ich glaube, jeder Christ sollte aktiv sein. Jeder Christ sollte einen Dienst haben. Wir sind berufen, einander zu dienen. Nicht uns berieseln zu lassen, einander zu dienen. Oh Mann, aber das ist ein volles Opfer, wenn ich da jetzt noch ein... Ja, genau darum geht's. Oder genau darum geht's. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, sagt Jesus in der Bergpredigt. Und all das andere wird euch hinzugefügt werden. Das ist wahrer Gottesdienst. Gott anbeten, nachdem wie er es uns sagt. Deswegen studieren wir Gottes Wort. Damit wir lernen können, wie er angebetet werden will. Dass wir nicht unsere eigene Religion schnitzen. Es gibt so viele, die rumrennen in der Gemeinde, so viele verschiedene Gemeindemodelle. Der Herr will was Neues tun. Glaube ich nicht. Gott will nichts Neues tun. Gott will was Altes tun. Das, was er schon immer getan hat. Gott will, dass wir das tun, was die Apostel getan haben. Dass wir zusammenkommen, um sie verharren in der Lehre der Apostel, Gottes Wort studieren, in den Gebeten, in der Gemeinschaft, sie feiern Abendmahl. Das sind die Dinge, die Gott tun will. Nicht irgendwas Neues, was Bequemes, was irgendwo uns kitzelt. Das ist, was Paulus schreibt, dass in den letzten Tagen die Leute so sein werden. Sie wollen Lehren hören, die sie in ihren Ohren kitzeln. Das, was sie hören wollen. Und in so vielen Gemeinden wird nicht mehr über Buße, über Bekehrung, über Sünde, über das Kreuz gepredigt, weil es die Leute nicht hören wollen. Das ist nicht unterhaltend. Und dann gibt es nur mehr Predigten, die drum gehen, wie können wir bessere Eltern werden? Oder wie kann ich erfolgreich sein in meinem Geschäft? Und ich glaube, dass die Bibel Prinzipien hat für jeden Bereich unseres Lebens. Absolut. Für Erziehung, für Geschäftsleben, für die Ehe sowieso. Aber sie sagt auch viel mehr. Vor allem geht es um eine Beziehung mit Jesus Christus. Und wir in unserer Gemeinde, wir wollen nichts Neues tun. Ich will euch kein neues Programm anbieten. Wir werden Gottes Wort studieren und uns bemühen, unser Leben danach auszurichten. Und es ist mir egal, ob viele Leute kommen oder wenige. Die Bibel sagt uns, Gott fügte die hinzu, die gerettet werden sollen. Wir wollen treu sein dem Herrn, dem, was er uns aufgetragen hat, wozu er uns berufen hat. Und das hätte Jerobeam hier tun sollen. Er hätte einfach sagen sollen, Gott, du hast klar zu mir gesprochen, ich bin treu dem, was du mir gesagt hast. Und wisst ihr was, ich weiß nicht, wie es Gott getan hat, aber irgendwie hätte es funktioniert, irgendwie wäre es gut geworden. Aber weil er hier Kompromisse schließt aus seinem eigenen Fleisch, aus seiner eigenen Panik heraus, verführt er das ganze Volk. Und das ganze Nordreich geht den Bach runter, haben keinen einzigen guten König. Jeder macht sich hier selber zum Priester. Auch baut er Höhenheiligtümer und machte Priester aus dem gesamten Volk, die nicht von den Söhnen Levi waren. Und Jerobeam machte ein Fest im 8. Monat, am 15. Tag des Monats, wie das Fest, das in Juda stattfand. Im 7. Monat war Laubhüttenfest, diese ganzen Feste im Herbst in Jerusalem. Und er macht so ein Konkurrenzfest, einen Monat später. Und stieg selbst auf den Altar. Offensichtlich hat er sich selbst so zum Oberpriester gemacht. Jetzt war er der politische Herrscher und der geistliche Herrscher. Ist immer schlecht, wenn das passiert. Aber er macht sich zum geistlichen Oberhaupt seiner selbstgeschnitzten Religion. So tat er es in Bethel, um den Kälbern zu opfern, die er gemacht hatte. Und er stellte in Bethel Höhenpriester an, die er gemacht hatte. Also selbstgeschnitzte Religion. Und er selbst stieg auf den Altar, den er in Bethel gemacht hatte, am 15. Tag im 8. Monat, in dem Monat, den er aus seinem Herzen erdacht hatte. Seht ihr, das war die Quelle von dem Ganzen. Er hat es in seinem Herzen erdacht. Und er veranstaltete für die Söhne Israel ein Fest und stieg auf den Altar, um Rauchopfer darzubringen. Super, und jetzt feiern sie so ihre tolle, neue, selbstgeschnitzte, bequeme Religion. Und wisst ihr, was Gott drüber denkt? Gott sucht die, die in dem Geist und in der Wahrheit anbeten, sagt Jesus. Kapitel 13, und siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, als Jerobeam auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sagte, Altar, Altar, so spricht der Herr. War auch so eine Zurechtweisung für die Menschen. Offensichtlich hat der Altar leichter zugehört als die Götzendiener, die sich dort versammelt haben. Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, ein Sohn wird im Haus David geboren werden, sein Name ist Josia. Der wird auf dir die Höhenpriester schlachten, die auf dir räuchern, und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen. Das ist genau das, was passiert ist 300 Jahre später. Erstaunliche Prophetie. Der Prophet nennt hier durch Gottes Geist den Namen des Mannes, der das 300 Jahre später ausführen wird. Das ist wörtlich passiert, dazu kommen wir in 2. Könige. Und er gab an jenem Tag ein Wunderzeichen und sagte, dies ist das Wunderzeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Also er gibt ihnen auch ein sichtbares Zeichen, dass es jetzt, nicht 300 Jahre später nur, sondern jetzt bestätigt, dass das das Wort des Herrn ist. Dies ist das Wunderzeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird zerbersten und die Fettasche, die darauf ist, wird verschüttet werden. Also direktes Gericht über diesen Götzenaltar. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, das er gegen den Altar in Bethel ausgerufen hatte, da streckte Jerobeam vom Altar herab seine Hand aus und sagte, packt ihn! Also statt Buße zu tun, will er lieber die Stimme Gottes zum Schweigen bringen. Immer eine schlechte Sache, wenn wir unser Gewissen oder die Geschwister, durch wen immer Gott zu uns spricht und uns überführt, wenn wir das zum Schweigen bringen wollen. Wird dem Heiligen Geist widerstehen. Hat Stephanus gesagt, ne? Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Also packt ihn! Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. So verschrumpelt, so wie Vakuum getrocknet oder so. Wird steif, kann sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar zerbarst und die Fettasche wurde vom Altar verschüttet nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes auf das Wort des Herrn hin gegeben hatte. Da muss ich mir mal das Video ansehen im Himmel. Also, er sagt, packt ihn, die Hand wird steif und pff, der Altar explodiert hinter ihm. So wie der Prophet es gesagt hat. Wow! Da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes, besänftige doch das Angesicht des Herrn deines Gottes und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Das sehen wir immer wieder im Leben von Jerobeam. Wenn es ihm dreckig geht, dann weiß er doch, wo er sich hinwenden muss. Er betet hier nicht zu seinen Götzen, sondern richtet sich an Gott oder den Mann Gottes. Ist traurig, dass er ihr sagt, besänftige doch das Angesicht des Herrn deines Gottes. Er kann nicht mal sagen, meines Gottes, weil er ist in Rebellion gegen den Gott Israels. Und der Mann Gottes besänftigte das Angesicht des Herrn und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben und wurde wie vorher. Und der König redete zu dem Mann Gottes, komm mit mir ins Haus und stärke dich und ich will dir ein Geschenk geben. Also von backt ihm, werft ihn ins Gefängnis bis, hey, komm zu mir nach Hause, ich mache dir was zum Essen. Will ihn jetzt als Freund gewinnen. Der Mann Gottes aber sagte zum König, selbst wenn du mir die Hälfte deines Hauses gibst, so würde ich nicht mit dir hineingehen und ich werde an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Mit jemandem gemeinsam zu essen, hat bedeutet, sich eins zu machen, sich zu identifizieren mit ihm. Und da sagt der Prophet, nicht mit dir. Was haben Licht und Finsternis gemeinsam, heißt es im 2. Korintherbrief. Geh nicht unter dasselbe Joch mit Ungläubigen, mit der Welt. Wir sind herausgerufen, wir sind abgesondert, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen, aber wir wollen nicht Kompromisse eingehen, sozusagen Gemeinschaft haben in diesem Sinn, mit dem, was die Welt tut. Der Mann Gottes aber sagte zum König, selbst wenn du mir die Hälfte deines Hauses gebest, Hälfte von deinem Reich, so würde ich nicht mit dir hineingehen. Und ich werde an diesem Wort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Denn so ist mir durch das Wort des Herrn befohlen worden. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken. Und du sollst nicht auf dem Weg zurückkehren, den du hingegangen bist. Also keine Gemeinschaft auf diese Art und Weise mit denen, die rebellisch gegen Gott sind. Klare Absonderung von der Welt. Das ist eigentlich, was Gott uns auch sagt. So ging er auf einem anderen Weg fort und kehrte nicht auf dem Weg zurück, auf dem er nach Bethel gekommen war. Ein alter Prophet, das wird jetzt eine sehr interessante Geschichte, ein alter Prophet wohnte in Bethel und seine Söhne kamen und erzählten ihm alles. Oh, was haben denn seine Söhne zu suchen bei diesem falschen Gottesdienst in Bethel, bei diesem Götzendienst? Offensichtlich ein Problem in dieser Familie. Der alte Mann war selber nicht dort. Vielleicht war er jemand, der einer der wenigen, die Gott treu geblieben sind. Wir haben letzte Woche gelesen, dass die ganzen Leviten und alle, oder die meisten zumindest, die dem Herrn treu geblieben sind, nach Juda gegangen sind, um dort den Herrn anzubeten, als sie diesen falschen Gottesdienst gesehen haben und diesen Abfall von wahren Glauben ihres Königs. Da sagte ihr Vater zu ihnen, welchen Weg ist er gegangen? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gegangen war, der aus Juda gekommen war. Da sagte er zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Und sie sattelten ihm die den Esel und er bestieg ihn. Und er folgte dem Mann Gottes und fand ihn unter den Terebinden sitzen. Und er sagte zu ihm, bist du der Mann Gottes, der aus Juda gekommen ist? Und er sagte, ich bin es. Da sagte er zu ihm, komm mit mir in mein Haus und iss Brot. Er aber sagte, ich kann nicht mit dir umkehren, um mit dir hineinzugehen, und an diesem Ort werde ich kein Brot essen und kein Wasser mit dir trinken, denn durch das Wort des Herrn ist ein Befehl an mich ergangen, du sollst dort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Du sollst nicht wieder auf dem Weg zurückgehen, auf dem du hingegangen bist. Da sagte er zu ihm, auch ich bin ein Prophet, wie du, und ein Engel hat zu mir geredet, durch das Wort des Herrn und gesagt, bring ihn mit dir in dein Haus zurück, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn aber, da kehrte er mit ihm zurück und aß in seinem Haus Brot und trank Wasser. Seltsam alter Kerl, dieser alte Prophet. Wissen nicht genau, was seine Motivation war. Vielleicht hat er so Sehnsucht nach Gemeinschaft mit einem wahren Christen sozusagen, weil scheinbar kein anderer da war, dass er den Mann unbedingt überreden wollte, zu ihm zu kommen. Wir sehen am Ende, dass er ihn geehrt hat, nachdem der gestorben war und sogar gesagt hat, begrabt ihn in meinem Grab. Könnte andererseits auch sein, dass er vielleicht eifersüchtig war, dass der Herr nicht ihn gesandt hat. Vielleicht wollte ihm auch bewusst hier was Böses und ihn in die Pfanne hauen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er belog ihn. Und er hat gesagt, auch ich bin ein Prophet. Und mir ist ein Engel erschienen. Moroni vielleicht. Den Mormonen, dem Mr. Smith, Joseph Smith, ist auch ein Engel erschienen und hat ihm alle mögliche Offenbarung gegeben. Und er belügt ihn hier. Paulus schreibt den Galatern, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas verkündigt, als Evangelium entgegen dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Wenn irgendwer kommt, der euch was sagt, was entgegen dem ist, was Gott schon gesagt hat in seinem Wort, der ist falsch. Der ist ein falscher Prophet. Seht ihr, das war das Problem von diesem jungen Propheten. Gott hatte klar zu ihm gesprochen. Er hatte Gottes Wort. Und dann kam dieser Alte und sagte, ja, Gott hat auch zu mir geredet, ein Engel ist mir sogar erschienen. Wow, Zeichen, Wunder, übernatürliches, ein Engel. Und er hat mir was anderes gesagt. Und dieser junge Mann macht den Fehler, statt sich auf Gottes Wort zu berufen, sagt er, naja, das ist das Neueste, was Gott gesagt hat angeblich. Was ist das Neue? Da kommen die ganzen Sekten her, oder? Alle Privatoffenbarungen. Wie gesagt, Joseph Smith sagt, der Engel Moroni ist ihm erschienen und hat ihm das Buch Mormon gegeben und irgendwelche tollen Brillen, mit denen er das verstehen kann. Und ich glaube, dass es übernatürliche Erfahrungen gibt. Okkulte Erfahrungen. Satan tarnt sich als Engel des Lichts. Und ich glaube, dass viele Esoteriker hier von dieser geistchristlichen Kirche, war ich unlängst auf der Webseite, ne, ist genauso, das war irgendein Pfarrer oder irgendein Priester, zu dem irgendwer gekommen ist, den er beseelsorgt hat, und dieser Typ hat Privatoffenbarungen bekommen. Und dieser Priester hat beschlossen, dass das wirklich Gottes Wort ist und hat auf den gehört und irgend so eine esoterische Sekte hier gegründet. Aber er hatte eine übernatürliche Erfahrung. Na und? Der Teufel kann uns tolle übernatürliche Erfahrungen schenken. Er tarnt sich als Engel des Lichts. Im 2. Korintherbrief 11 spricht Paulus über falsche Apostel, über falsche Lehrer. Er sagt, solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, auch wenn seine Diener, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. So Wölfe in Schafspelzen. Sehen aus wie Schafe. Kommen aus der Mitte der Gemeinde, haben vielleicht sogar einen großen Namen. Aber woran erkennen wir Schafe? Oder Wölfe in Schafspelzen? Sie sehen aus wie Schafe, sie riechen wie Schafe. An dem, was sie essen. Wenn sie Schafe essen, sind es Wölfe. Was machen sie? Was für eine Lehre bringen sie? Baut es uns auf im Glauben? Weist es uns auf Jesus Christus hin? Auf sein Wort? Steht es auf seinem Wort? Oder ist es was anderes? Was die Schafe auffrisst, was sie in die Irre leitet? Wo Leute eigene Nachfolger haben wollen, die ihnen nachlaufen. Satan tarnt sich als Engel des Lichts. Wir dürfen nicht jeder Erfahrung glauben. Manche Leute lassen sich täuschen, weil sie sagen, ach, so eine übernatürliche Erfahrung, ein Engel. Ich habe was Abgefahrenes, Übernatürliches erlebt und es war so friedlich, es war so eine schöne Erfahrung. Es hat sich so rein angefühlt, es hat sich so gut angefühlt, es hat sich so wahr angefühlt, er hatte so eine sympathische Stimme. Ja und? Das ist kein Maßstab für Wahrheit. Das ist unser Maßstab, das Wort Gottes. Und alles, was nicht mit dem übereinstimmt, ist falsch. Ganz egal, wie nett der Kerl ist, der uns den Blödsinn erzählt. Ganz egal, wie abgefahren, übernatürlich die Erfahrung ist, die wir haben. Wieder. Ich glaube nicht, dass Gott was Neues tun will. Gott will das in unserem Herzen tun, was er schon in dem Leben der Apostel getan hat. Und da gibt es noch so viel, was wir erfahren können, oder? Da haben wir noch viel zu lernen und zu wachsen. Gott will das Alte tun, was er immer schon tun wollte in seinem Wort. Und so kehrte dieser Prophet mit ihm zurück und aß in seinem Haus Brot und trank Wasser. Also war dem klaren Wort Gottes an ihm ungehorsam. Und ganz egal, was die Motivation des alten Propheten war, für den neuen Propheten oder den jungen Propheten ist es ein Test. Und damit müssen wir rechnen, dass wir geprüft werden. Manchmal lässt Gott Prüfung zu in unserem Leben, damit wir selber auch sehen, wo unser Herz ist. Und dieser Prophet hier geht nach Israel, weist den König zurecht, weist das ganze Volk zurecht, diesen Götzendienst, und jetzt wird sein Herz geprüft. Bist du Gott treu? Bist du Gott gehorsam? Und jeder einzelne von uns wird Prüfungen haben in seinem Leben. Sei es auf der Arbeit, wo der Chef sagt, hey komm, Und er schreibt es hier, das stimmt zwar nicht, aber wir wollen uns ein bisschen Steuern sparen. Sei es durch einen Freund oder eine Freundin, die sagt, hey, komm mit auf die Party, es geht zwar total gottlos dazu, aber kommst du mit? Was immer es ist, Gott wird Prüfungen zulassen in unserem Leben. Die Frage ist, werden wir treu sein? Worauf werden wir stehen? Auf dem, was Gott sagt? Oder werden wir uns von der Wahrheit ablenken lassen? Oder verwirren lassen? Oder verführen lassen? Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen einfach treu bleiben. Dem, was Gott uns klar gesagt hat. Und leider dieser junge Prophet versagt. Und er wird gezüchtigt werden vom Herrn deswegen. Gezüchtigt bis zum Tod. Das ist, glaube ich, von der Bibel spricht, die Sünde, die zum Tod führt. Gott hat ihn gezüchtigt zum Tod, leiblichen Tod, um seine Seele zu retten. Und das Problem ist, Gott gebraucht uns nicht, weil wir so toll sind. Oder weil wir so treu sind. Oder weil wir so fromm sind. Wenn Gott uns gebraucht und uns segnet, ist es einzig und allein aus Gnade. Hat das nicht der Paulus gesagt am Sonntag in der Stelle? Die Gnade Gottes. Gottes große Gnade, dass er mich in den Dienst berufen hat. Ist nicht, weil wir es verdienen oder weil wir besser sind als andere oder geistlicher sind. Das ist Gnade. Gott segnet uns nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, wir können unsere Brauchbarkeit einengen, wenn wir Gott nicht gehorsam sind, wenn wir ihm nicht verfügbar sind. Wir können uns unbrauchbar machen in dem Sinn. Gott gebraucht uns nicht, weil wir es verdient haben, ist nicht von uns abhängig, aber wir können uns weniger brauchbar machen, als Gott uns brauchen will. Und ich glaube, das ist hier mit diesem Propheten passiert. Er war Gott ungehorsam und Gott hat ihn nach Hause geholt, weil er vielleicht sonst noch mehr Mist gebaut hat oder sein Leben Schiffbruch erlitten hat. Vers 20, und es geschah, während sie noch zu Tisch saßen, da geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten, der ihn zurückgebracht hatte. Jetzt kommt das Wort des Herrn wirklich zu dem alten Propheten. Verrückte Geschichte. Und er rief dem Mann Gottes, der aus Juda gekommen war, zu, so spricht der Herr. Dafür, dass du gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen bist und das Gebot, das der Herr, dein Gott, dir geboten hat, nicht beachtet hast und umgekehrt bist und Brot gegessen und Wasser getrunken hast an dem Ort, von dem er zu dir geredet hat, iss kein Brot und trinke kein Wasser. Darum soll deine Leiche nicht in das Grab deiner Väter kommen. Also du wirst das nicht mal nach Hause schaffen. Du wirst unterwegs sterben. Und das war eine Schande damals oder wurde als Unglück gesehen, wenn du nicht in deinem Familiengrab bestattet werden konntest. Und es geschah, nachdem er Brot gegessen und nachdem er getrunken hatte, da sattelte man für ihn den Esel des Propheten, der ihn zurückgebracht hatte. Vielleicht hatte er ein schlechtes Gewissen jetzt. Oh, oh. Man schenkt ihm seinen Esel. Schenkt ihm seinen Mercedes. Und so fährt er fort jetzt. Er zog fort. Vers 24, da fand ihn ein Löwe auf dem Weg und tötete ihn. Und seine Leiche blieb hingestreckt auf dem Weg liegen und der Esel stand daneben. Und der Löwe stand neben der Leiche. Löwe erinnert uns auch an was Petrus sagt uns, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, der versucht uns zu verschlingen. Und siehe, da kamen Männer vorbei und sahen die Leiche auf dem Weg hingestreckt liegen und den Löwen neben der Leiche stehen. Und sie kamen und sahen es in der Stadt, in der der alte Prophet wohnte. Da war ein deutliches Zeichen hier. Normalerweise hätte der Löwe den Esel gefressen. Und der Esel wäre weggelaufen. Aber hier liegt dieser tote Mann, daneben sitzt der Löwe und daneben steht der Esel. War was Übernatürliches. Gott will damit ein Zeichen setzen und sagen, es kommt von mir. Das ist mein Gericht hier, das ist meine Züchtigung für diesen Mann. Als nun der Prophet, der ihn von dem Weg zurückgeführt hatte, das hörte, sagte er, das ist der Mann Gottes, der gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen ist. Da Darum hat der Herr ihn dem Löwen preisgegeben, der hat ihn zerrissen und getötet nach dem Wort des Herrn, das er zu ihm geredet hatte. Erinnert mich wieder an die Stelle von Sonntag, wo Paulus über den Hymenäus und den anderen Typen, die ihm untreu geworden sind, oder dem Herrn untreu geworden sind, wo er gesagt hat, ich habe sie dem Teufel, Satan, übergeben, dem Löwen, dass sie gezüchtigt werden, dass sie umkehren. Zweiten Timotheus heißt es, wenn jemand sich von diesem reinigt, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. Wir müssen uns reinigen für Gott, wir müssen uns reinigen von Kompromissen. Wissen, was euer Herz ist. Ich bin weit davon entfernt, irgendwie vollkommen zu sein oder perfekt zu sein. Ich habe oft sehr böse Gedanken in meinem Herzen. Aber man, tief im Herzen, mein Wunsch ist es, von Gott gebraucht zu werden. Ich will mein Leben nicht verschwenden. Ich will gebraucht zu werden zur Fülle, nicht nur ein bisschen. Man, allein der Gedanke, dass ich durch Kompromisse oder durch einfach mein eigenes Ding, durch diese Dinge, dass ich weniger gebraucht werden könnte, als es möglich ist. Und ich preise den Herrn, dass er mich gebraucht. Das ist Gottes Gnade. Es hat nichts mit mir zu tun, ich weiß es. Aber könnte Gott uns mehr gebrauchen, wenn wir mehr hingegeben wären, wenn wir treuer wären, wenn wir kompromissloser wären? Oh Mann, das sind Gedanken, da kann man drüber nachgrübeln mal. Beten, wie David gebetet hat, Herr, erforsche du mein Herz. Sieh, ob irgendein Weg der Ungerechtigkeit in mir ist. Wo waren wir stehen geblieben? Vers 28? 27. Dieser alte Prophet redete zu seinen Söhnen und sagte, sattelt mir den Esel. Und sie sattelten ihn. Und er ging hin und fand seine Leiche auf dem Weg hingestreckt liegen und den Esel und den Löwen neben der Leiche stehen. Der Löwe hatte die Leiche nicht gefressen und den Esel nicht zerrissen. Da hob der Prophet die Leiche des Mannes Gottes auf und legte ihn auf den Esel und brachte ihn zurück. Und er kam in die Stadt des alten Propheten, um ihm die Totenklage zu halten und ihn zu begraben. Und er legte seine Leiche in sein eigenes Grab und man hielt die Totenklage über ihn. Ach, mein Bruder, wenn du solche Brüder hast, brauchst du keine Feinde mehr. Aber offensichtlich war er überführt, es hat ihm leid getan, dem alten Propheten, er war mit dafür verantwortlich. Legt ihn jetzt in sein Grab. Vielleicht hat er sich gedacht, in der Auferstehung will ich mich gleich bei ihm entschuldigen, wenn wir nebeneinander auferstehen. Wer weiß. Und es geschah, nachdem er ihn begraben hatte, sagte er zu seinen Söhnen, wenn ich gestorben bin, dann begrab mich in dem Grab, in dem der Mann Gottes begraben ist. Neben seine Gebeine legt meine Gebeine. Denn das Wort wird ganz gewiss gestehen, dass er auf das Wort des Herrn hin ausgerufen hat gegen den Altar, der in Bethel ist, und gegen alle Höhenheiligtümer, die in den Städten Samarias sind. Nach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam von seinem bösen Weg nicht um. Hartes Herz, der Altar explodiert hinter ihm, dieses klare Zeichen mit seiner verdorrten Hand. Er kehrte nicht um, sondern machte weiter Leute aus dem gesamten Volk zu Höhenpriestern. Wer Lust hatte, den weihte er. Es war so eine schöne, selbstgeschnitzte Wohlfühlreligion. Wer Lust hatte, den weihte er. Wir tun alle, worauf wir Lust haben, worauf wir Bock haben. Und das nennt man dann Gottesdienst. Schön, ne? Und diese Sache wurde zur Sünde des Hauses Jerobeam und zum Anlass, es auszutilgen und zu vernichten von der Oberfläche der Erde hinweg. Jerobeam wird jetzt zum Sinnbild für Rebellion, genauso wie David zum Vertreter derer wird oder das Vorbild für all die wird, die ein Herz nach Gott haben. Lesen wir schnell noch die ersten paar Verse von Kapitel 14, um diese Geschichte abzuschließen von Jerobeam. In dieser Zeit erkrankte Abia, der Sohn Jerobeams. Und Jerobeam sagte zu seiner Frau, mach dich doch auf und verstell dich, damit man dich nicht erkennt, dass du die Frau Jerobeams bist, und geh nach Silo. Denn dort ist der Prophet Ahia, Er ist es, der über mich geredet hat, dass ich König über dieses Volk sein sollte. Und nimm 10 Brote mit dir und Gebäck und einen Krug Honig und geh zu ihm. Er wird dir mitteilen, was dem Jungen geschehen wird. Also möchtest du eine Art Wahrsager haben. Ich finde es interessant, dass er den Propheten nicht bittet, für seinen Sohn zu beten. Das wäre die richtige Reaktion gewesen, zu sagen, hey, bete für mich, ich tue Buße, aber bete, dass meinem Kind hier nichts passiert. Die Frau Jerobeams machte es so. Sie machte sich auf und ging nach Silo und kam in Ahias Haus. Ahia aber konnte nicht mehr sehen, denn seine Augen waren wegen seines Alters starr geworden. Hätte sich überhaupt nicht verkleiden müssen, der hat eh nichts gesehen. Erinnert mich an diese Mr. Bean-Folge, kennt ihr das? Wo er sich am Strand umzieht und da sitzt dieser Typ daneben und Mann, er möchte schwimmen gehen und dann zieht er seine Badehose über seine normale Hose an und zieht dann die normale Hose unter der Badehose aus. Und dann, wo er fertig ist, steht der andere Mann auf mit dem Blindenstock und geht weg. So eine ähnliche Situation war das. Sie verkleidet sich, sie macht sich all die Mühe und dann kommt sie zum Propheten und der ist blind. Aber, seht hier, im Vers 5, der Herr aber hatte zu Ahia gesagt, siehe, die Frau Jerobeams kommt herein, um ein Wort von dir zu erfahren wegen ihres Sohnes, denn er ist krank. Der Typ war physisch blind, aber geistlich hat er es ja klar gesehen. Sehen wir geistlich so klar? Ist wichtiger als physisch zu sehen, ist geistig klar zu sehen. Es wird aber geschehen, wenn sie hereinkommt, wird sie sich unkenntlich gemacht haben. Also es ist witzig, ne? Der sieht nichts, aber der Herr sagt ihm alles und sagt sogar, dass die Frau sich verkleidet hat. Es geschah, als Ahia das Geräusch ihrer Füße hörte, als sie zum Eingang hereinkam, da sagte er, komm herein, Frau Jerobeams. Wozu eigentlich hast du dich unkenntlich gemacht? Muss ich ziemlich dumm gefühlt haben in dem Moment. Ich bin mit einer harten Botschaft zu dir gesandt. Sie hat gedacht, sie kommt zu ihm. In Wirklichkeit hat Gott ihn zu ihr gesandt. Gottes Perspektive ist manchmal ein bisschen anders. Geh hin, sage zu Jerobeam, so spricht der Herr, der Gott Israels, weil ich dich mitten aus dem Volk heraus erhoben und dich zum Fürsten über mein Volk Israel gemacht habe und das Königtum vom Haus David weggerissen und es dir gegeben habe, du aber nicht gewesen bist wie mein Knecht David, der meine Gebote bewahrt hat und mir nachgefolgt ist mit seinem ganzen Herzen, dass er nur tat, was recht ist in meinen Augen und weil du es noch schlimmer getrieben hast als alle, die vor dir gewesen sind und hingegangen bist und dir andere Götter und gegossene Bilder gemacht hast, um mich zum Zorn zu reizen, und mich hinter deinem Rücken geworfen hast, darum siehe, werde ich Unglück über das Haus Jerobeams bringen, und ich werde von Jerobeam ausrotten alles, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Und ich werde hinter dem Haus Jerobeams her ausfegen, so wie man Kot ausfegt, bis es ganz mit ihm aus ist. Wer von Jerobeam in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen, und wer auf dem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen, denn der Herr hat es geredet. Und du, mach dich auf, geh in dein Haus. Wenn deine Füße die Stadt betreten, wird das Kind sterben. Oh, stell dir vor, wie die Mutter sich gefühlt hat. Wenn deine Füße die Stadt betreten, wird das Kind sterben. Und ganz Israel wird ihm die Totenklage halten und ihn begraben. Denn dieser allein vom Haus Jerobeams wird in ein Grab kommen, weil sich im Haus Jerobeams an ihm etwas Gutes in seinem Verhältnis zum Herrn, dem Gott Israels, gefunden hat. Weil er noch ein Kind war. Ist für mich so eine Stelle, die andeutet, dass Kinder gerettet werden, wenn sie sterben. Ja, wir sind alle Sünder, kein Mensch ist ohne Sünde, aber Kinder, die noch kein Zeugnis haben in ihrem eigenen Herzen vom Gebot, die zu jung sind, um eine moralische Entscheidung zu treffen, ich glaube, ihnen wird die Sünde nicht zugerechnet. Sie werden gerettet. Und es ist ein Akt der Barmherzigkeit eigentlich für dieses Kind, dass Gott es nach Hause nimmt, dass es stirbt. Ist das einzige von dieser Familie, die wirklich im Familiengrab begraben wird. Alle anderen nicht. Und der Herr wird für sich einen König über Israel erstehen lassen, der das Haus Jerobeam ausrotten wird an jenem Tag. Doch wie steht es schon jetzt? Und der Herr wird Israel schlagen, dass es schwankt, wie das Rohr im Wasser schwankt. Und er wird Israel ausreißen aus diesem guten Land, das er an Vätern gegeben hat, und wird sie zerstreuen jenseits des Stromes, weil sie ihre Ascherim gemacht haben und damit dem Herrn zum Zorn reizten. Und er wird die Israel dahin geben, um das Sünden Jerobeams willen, die er begangen und mit denen er Israel zur Sünde verführt hat. Also, der Herr wird Israel zerstreuen, weil sie ihm ungehorsam waren, weil sie von ihm abgefallen sind. Verheißung für das Land gilt nur für die, die dem Herrn treu sind. Und wenn sie dem Herrn untreu sind, dann schmeißt er sie auch raus aus dem Land, das er ihnen gegeben hat. Und die Frau Jerobeams machte sich auf und ging fort und kam nach Tirza. Als sie die Schwelle des Hauses betrat, starb der Junge. Und ganz Israel begrub ihn und hielt ihm die Totenklage nach dem Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht, den Propheten Ahia, geredet hatte. Und die übrige Geschichte Jerobeams, wie er Krieg geführt und wie er regiert hat, siehe, das ist aufgeschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel. Buch, was wir nicht mehr haben. Wir haben nur mehr die Chronik der Könige von Juda. Und die Tage, die Jerobeam regierte, betrugen 22 Jahre. Und er legte sich zu seinen Vätern und sein Sohn Nadab wurde an seiner Stelle König. Und lasst uns zum Abschluss im 2. Könige, Kapitel 17, lesen. Wie gesagt, wie David, werden wir sehen im ganzen Buch der Könige hindurch, wie David immer als Modell für den Gottesfürchtigen hingestellt wird, an dem alle anderen gemessen werden. So wird Jerobeam jetzt als das Bild für die Gottlosen. Schon Ende vom Kapitel 15 heißt es über Baasha von Israel, und er ging auf dem Weg Jerobeams und in dessen Sünde, mit der er Israel zur Sünde verführt hatte. Und hier in 2. Könige, Kapitel 17, da wird uns der Grund gesagt, warum das Volk Israel aus dem Land weggeführt wurde. Das ist hier ganz am Ende des Nordreiches, als sie von den Assyrern weggeführt werden in die Verbannung. Wir lesen ab Vers 21. Oder ab Vers 20. Da verwarf der Herr die ganze Nachkommenschaft Israels und er demütigte sie und gab sie in die Hand von Plünderern, bis sie von seinem Angesicht verstoßen hatte. Denn er hat der Israel vom Haus Davids losgerissen und sie hatten Jerobeam, den Sohn Nebats, zum König gemacht. Jerobeam aber hatte Israel davon abgebracht, dem Herrn nachzufolgen und hatte sie zu einer großen Sünde verführt. Er war derjenige, der Israel verführt hat und wie gesagt, die Gottesfürchtigen sind zum Südreich übergegangen, deswegen haben die länger Bestand gehabt als das Nordreich. Und die Söhne Israels lebten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte. Sie wichen nicht davon ab, bis dass der Herr Israel von seinem Angesicht fortgeschafft hatte, so wie er durch alle seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. So wurde Israel aus seinem Land gefangen nach Assur weggeführt. Und das ist so bis auf den heutigen Tag. Leute, unsere Entscheidungen, wie wir leben, das hat Konsequenzen oft weit über unser Leben hinaus. Jeder von uns ist entweder ein gutes Vorbild oder ein schlechtes Vorbild. Und wir wissen nicht, was für Auswirkungen das haben kann. Hier Jerobeam hat das ganze Volk zur Sünde verführt und hat im Prinzip die Ursache gegeben, dass Israel aus ihrem Land rausgeworfen werden. Zerstörung einer ganzen Nation. Lasst uns gute Vorbilder sein für die nächste Generation. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir auch für die schlechten Vorbilder in deinem Wort. Ich bitte dich, dass wir lernen von Jerobeam, von seiner Rebellion, dass wir auch lernen von diesem jungen Propheten, der Kompromisse geschlossen hat mit dem klaren Wort, das du ihm gesagt hast. Und ich bitte dich, Gott, gib uns ein ungeteiltes Herz, dass wir Männer und Frauen sind nach dem Herzen Davids, deren Mann nach deinem Herzen war. Dass wir dir ungeteilt nachfolgen, Herr. Ohne Kompromisse. Ich bitte dich, Gott, dass du zu uns sprichst, dass du uns überführst, wo es notwendig ist, dass du uns stark machst in deinem Wort, dass wir Menschen sind, die dein Wort lieben und dein Wort kennen. und dass du uns Unterscheidung gibst. Herr, dass wir dir kompromisslos nachfolgen in jedem Bereich unseres Lebens. Stärke uns dafür, Herr. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.